Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Die Debatte um das Rentenpaket nimmt kein Ende. Die Positionen scheinen festgefahren. Die junge Gruppe der Union will so nicht zustimmen und könnte das Rentenpaket damit zu Fall bringen. Heute Abend treffen sich erneut die Spitzen von Union und SPD. Es dürfte eine Nachtsitzung werden. Durchbruch höchst ungewiss. Neben der Rente geht es auch um die Zukunft des Verbrenners und um das Heizungsgesetz. Und passend und pünktlich zur Rentendebatte hat die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eine Studie veröffentlicht. Die OECD sieht erhebliche Belastungen auf das deutsche Rentensystem zukommen und rät zu einer längeren Lebensarbeitszeit. Wir sprechen gleich darüber mit Monika Queiser, Rentenfachfrau der OECD. In dieser Sendung schauen wir auch auf das Konsumklima. Ja, in knapp 3 Stunden wollen die Spitzen von Union und SPD zusammenkommen. Es ist schon das 2. Mal in diesem Monat, dass sich der Koalitionsausschuss trifft. Es knirscht aber auch gewaltig, vor allem bei der Rentenfrage. Die Koalitionsspitzen wollen noch in diesem Jahr ein großes Rentenpaket verabschieden. Die junge Gruppe der Union stellt sich dagegen. Mein Kollege Jörg Münchenberg beobachtet das Geschehen. Jörg, fassen wir noch mal kurz zusammen, worum es in diesem Streit geht und was auf dem Spiel steht.
Naja, es geht letztlich bei dem Streit darum, ob das, was jetzt die Bundesregierung beschlossen hat, ob das über den Koalitionsvertrag hinausgeht oder nicht. Die SPD sagt hier nein. Sie sagt, man soll auch nach 2032 oder vielmehr 31 von einem Rentenniveau von 48% ausgehen. Die junge Gruppe sagt nein, man muss von dem Niveau ausgehen, was es ohne Haltelinie gegeben hätte. Das wäre dann eben 47%. Und das sind eben keine Peanuts, sondern wenn diese unterschiedlichen Niveaus angesetzt werden, also bei dem SPD-Vorschlag, da geht es immerhin von 120 bis 140 Milliarden Euro Mehrkosten bis 2040. Das ist im Kern der Grundstreit, um den es geht. Und es geht eben tatsächlich um viel, weil wenn die Koalition da nicht weiterkommt mit diesem Vorhaben, dann könnte es vielleicht auch zum Scheitern führen, diese Koalition.
Ja, es steht also viel auf dem Spiel. Hat sich denn irgendwer oder irgendwas bewegt? Gibt es möglicherweise eine Kompromisslinie in der Rentendebatte?
Also Stand jetzt, muss man sagen, zeichnet die sich nicht ab, auch wenn alle Seiten appellieren, sich hier zu einigen. Für die SPD-Spitze, aber auch Bundeskanzler Friedrich Merz, ist die Sache klar. Das ganze Paket, also mit Haltelinie 48%, Frühstartrente, Mütterrente und Aktivrente, das alles soll noch vor Weihnachten vom Bundestag beschlossen werden. Das sieht im Augenblick die junge Gruppe in der Union noch nicht beschlussreif. Immerhin muss man sagen, der Chef dieser jungen Gruppe, Pascal Redding, hat heute Morgen bei Table Media gesagt, er rechne schon mit einer Einigung im Koalitionsausschuss. Aber man muss schon davon ausgehen, dass jetzt im Augenblick hinter den Kulissen maximaler Druck ausgeübt wird. Und wie gesagt, wie dieser Kompromiss ausfallen könnte, das ist im Augenblick eben völlig offen.
Könnte er so ausfallen, dass am Ende die Abstimmung über das Rentenpaket vielleicht noch verschoben wird?
Also daran hat die Koalitionsspitze kein Interesse. Die Positionen sind hier ausgetauscht. Außerdem geht es darum, hier die Handlungsfähigkeit zu beweisen. Und die Gefahr besteht ja durchaus, dass eine Verschiebung jetzt die Gräben nur noch vertiefen würde. Es wird ja auch überlegt, einen Entschließungsantrag oder ein Begleitschreiben zum Gesetz zu verabschieden. Dafür hat sich etwa der Bundeskanzler ausgesprochen. Aber auch da sagt eben die junge Gruppe, das ist uns alles nicht verbindlich genug.
Noch ganz kurz zum Schluss. Wie sieht es bei den anderen Themen aus? Auch dicke Brocken, Zukunft verbrennt. Brennermotor, Heizungsgesetz?
Also beim Verbrenner aus ist der Kanzler relativ zuversichtlich. Da sagt er, es gibt heute eine Einigung. Das hat er allerdings bei der letzten Sitzung auch schon gesagt. Und beim Heizungsgesetz ist es auch noch offen, ob es wirklich heute Abend schon eine Einigung geben wird, weil da liegen auch Union und SPD ziemlich weit voneinander entfernt.
Also spätestens morgen früh wissen wir definitiv mehr. Danke an Jörg Münchenberg. Alle 2 Jahre veröffentlicht die Industriestaatenorganisation OECD eine Studie zur Altersvorsorge mit umfangreichem Datenmaterial. Rente auf einen Blick 2025 heißt diese Studie und das Zeugnis, das die OECD Deutschland ausgestellt hat. Ja, das klingt auf den ersten Blick nicht gut. Die Rentenfinanzierung werde für Deutschland besonders herausfordernd. Was heißt das? Darüber möchte ich jetzt mit Monika Queiser sprechen, der Leiterin der Sozialpolitik bei der OECD. Frau Queiser, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Frau Queisser, schauen wir zunächst auf den Befund. Ist die Rentenfinanzierung in Deutschland also herausfordernder als anderswo?
Was wir festgestellt haben in unserer Analyse ist, dass die deutsche Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den nächsten 40 Jahren um ungefähr 23% zurückgehen wird. Das ist sehr viel und sehr viel mehr als der OECD-Durchschnitt von 13%. Und das bedeutet natürlich, wenn es weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt, dann gibt es auch weniger Leute, die Beiträge zahlen und mehr Leute, die Renten erhalten. Und damit ist es ganz klar, das ist kein Geheimnis und rein rechnerisch möglich, klar, dass dann eben die Finanzierung schwieriger wird.
In vielen anderen Ländern, Italien, Spanien, Südkorea, ist die Geburtenrate ja auch sehr niedrig. Da müsste doch das Problem ähnlich sein, oder?
Absolut. Das ist kein vereinzeltes Problem, auf das Deutschland hier trifft, sondern das gibt es überall. Und Korea ist ein besonders interessanter Fall, weil Korea war lange das allerjüngste OECD-Land und es wird ganz, ganz radikal schnell zum allerältesten werden. Und es liegt an der Kombination von stark steigender Lebenserwartung mit ganz stark fallenden Geburtenraten. Die Geburtenraten in Korea sind heute bei ungefähr 0,7 Kindern pro Frau. Und das ist also gerade mal so, also etwas mehr als die Hälfte, als was wir in Deutschland jetzt haben.
Schauen wir aber jetzt nochmal auf Deutschland. Was heißt das denn konkret? Es ist besonders herausfordernd. Das Demografieproblem kann man ja nicht einfach wegwischen. Was muss man tun?
Ja, es ist natürlich so, dass wenn man eine alternde Bevölkerung hat, dann gibt es nicht die eine strukturelle Rentenreform, die sozusagen die Kosten magisch verschwinden lässt. Das muss man sich völlig klar machen. Und wenn es viele alte Leute gibt, die Rechte auf Renten haben, weil sie die eben durch ihre Beiträge erworben haben, dann müssen die auch honoriert werden. Und ich glaube, das würde in Deutschland auch niemand in Frage stellen. In Deutschland ist die Situation heute so, dass wir schon ein normales Renteneintrittsalter haben, das höher ist als im Durchschnitt der OECD. Also wir sind in Deutschland inzwischen bei 66,2 Jahren. Wir gehen ja auf die 67 zu. Und im OECD-Durchschnitt ist es nur 64,7. Und dann, wenn wir in Deutschland dann bei 67 angelangt sind, sind wir über dem OECD-Durchschnitt.
Weil reicht das?
Es reicht insofern, würde es auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr helfen, wenn die Leute tatsächlich länger arbeiten würden. Denn wir haben heute ein effektives Austrittsalter aus dem Arbeitsmarkt von ungefähr 64. Das heißt, wir sind nicht bei 67, sondern da ist noch Raum nach oben, dass die Leute noch mehr arbeiten können. Und Deutschland hat sich ausgezeichnet in der Zunahme von der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer, sehr schnell angewachsen, aber es ist eben immer noch nicht bei 67. Insofern ist da, glaube ich, noch einiges an Raum, was helfen würde. Denn wenn wir angucken, was sind die anderen Möglichkeiten, was man in Deutschland machen könnte oder insgesamt in umlagefinanzierten Systemen, und das ist entweder der Beitragssatz oder das Rentenniveau. Und das Rentenniveau, wenn man sich anschaut, die Ersatzrate, die Nettoersatzrate.
Da kommen wir noch mal drauf. Ich würde noch ganz kurz bei der Demografie bleiben. In Ihrem Befund schreiben Sie auch, oder die Überschriften heißen, längere Lebensarbeitszeit, dann reichen 67 Jahre nicht.
Das haben wir in dem Bericht jetzt so nicht gesagt, sondern wir stellen vor allen Dingen darauf hin ab, dass es eben im Moment noch nicht mal bei 67 ist. Man kann das Rentenalter langfristig an die Lebenserwartung koppeln. Und da kommen dann bei einigen OECD-Ländern sehr hohe zukünftige Rentenalter raus. Aber ob die dann tatsächlich bis zu diesen sehr hohen Werten, wie zum Beispiel 74 Jahre, gehen, das wird sich in der Zukunft auch erst noch zeigen.
Wie kann man überhaupt das längere Arbeiten attraktiver machen? Weil das ist ein rotes Tuch und damit kann man politisch mit Sicherheit keine Blumen gewinnen.
Also es ist so, dass es in vielen Ländern schwierig ist, das Rentenalter zu hören oder die Leute zum längeren Arbeiten zu bewegen. Aber das liegt auch daran, dass es in vielen Fällen finanziell nicht besonders attraktiv ist, dass es keine hohen Zuschüsse gibt für Leute, die über das offizielle Rentenalter hinaus arbeiten. Und dann gibt es eben auch noch viele Möglichkeiten, früher aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden. Und da muss man sagen, wir haben in Deutschland ja damals die Rente mit 63 gehabt, die inzwischen natürlich nicht mehr 63 ist, sondern fast schon bei 65. Aber es gibt eben noch diese Möglichkeiten, durch die viele Leute den Arbeitsmarkt verlassen haben. Das wird in Zukunft weniger, aber das müsste man sich vielleicht auch nochmal genau angucken. Dann gibt es aber noch einen weiteren Punkt, der sehr wichtig ist. Mhm. Und zwar, viele Unternehmen haben frühere Verrentungsregeln, weil sie oft gar keine Möglichkeit haben, bei Personalabbau betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Und stattdessen bieten sie dann Packages an, damit die Leute
Es sind im Moment tatsächlich Tausende. Genau, ja, es nimmt zu.
Mhm. Und insofern glaube ich, ist es vielleicht ein bisschen zu kurz gefasst, wenn wir in Deutschland immer nur auf die gesetzlichen Renten schauen, sondern wir müssen auch mal hingucken, genauer hingucken, was in Unternehmen passiert. Denn einerseits heißt es immer, wir haben Fachkräftemangel und sind keine Leute da. Und andererseits werden die Leute, wie Sie gerade sagten, schon zu Tausenden eben durch diese Frühverrentungspakete rausgeschickt.
Sie haben gerade etwas angesprochen, was Sie uns erklären müssen, nämlich die Nettoersatzrate. Also Fakt ist, dass man in Deutschland relativ lange arbeitet, aber nach einem solchen langen Arbeitsleben kommt hinten nicht viel raus im Vergleich. Sogar ist das eher dürftig und Sie machen das an dieser Nettoersatzrate fest. Was heißt es?
Also die Nettoersatzrate ist ganz einfach nur das Maß dafür, was jemand in der Tasche hat, wenn er in Rente geht, im Vergleich zum vorigen Einkommen. Ja? Also das sind in Deutschland für jemanden, der sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, durchgehend, sind es 53,3% von dem vorigen Einkommen. Mhm. Und im OECD-Durchschnitt sind es 63%. Das heißt also, Deutschland liegt gut 10 Prozentpunkte unter dem OECD-Durchschnitt.
Aber dann kann
Das heißt also, das ist jetzt, das deutsche System ist jetzt nicht besonders großzügig. Man kann nicht sagen, dass das deutsche System zu den großzügigen in der OECD gehört.
Aber das heißt doch, dass man nicht weiter an dieser Schraube drehen kann und das, was man hinten rausbekommt, noch weiter absenken kann.
Ja, ich glaube, es wird schwierig. Vor allen Dingen kann es für die unteren Einkommensbezieher, für die Geringverdiener dann sehr schwierig werden. Denn es gibt ein zweites Merkmal in Deutschland. Die meisten OECD-Länder haben höhere Ersatzraten, also geben mehr vom vorigen Einkommen an die Geringverdiener. Während in Deutschland ist es praktisch dasselbe. Also sowohl der Durchschnittsverdiener als auch der Geringverdiener bekommt mehr oder weniger den gleichen Prozentsatz in seiner Rente. Und insofern ist es natürlich gerade im unteren Einkommensbereich dann sehr problematisch. Und wenn man das zu weit absenkt, dann wird halt ganz logisch die Altersarmut auch weiter steigen.
Muss man dringend ändern?
Man könnte sich überlegen, ob man nicht den unteren Einkommensbeziehern mehr hilft. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann innerhalb des Systems passieren, aber es kann natürlich auch außerhalb des Systems passieren. Man kann also zusätzliche Leistungen eben für Geringverdiener machen. Wir haben in Deutschland die Grundsicherung, aber die ist eben, da muss man auch eine bestimmte Menge von Jahren für die Grundrente erstmal eingezahlt haben oder sonst ist, dann hat man eben die Grundsicherung, die dann praktisch wie die Sozialhilfe wirkt. Und da sind andere Länder, haben dann mehr sozusagen gesetzliche Ansprüche für Geringverdiener. Also man könnte sich schon überlegen, ob man im deutschen System vielleicht auch ein bisschen mehr Umverteilung zugunsten von unteren Einkommen einbaut.
Jetzt verlange ich was von Ihnen, mehr oder weniger in einem Satz zu sagen. Das deutsche Rentensystem, da wird oft der Kollaps beschworen. Sehen Sie das so?
Absolut nicht. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass wir vor einem Kollaps stehen.
Dann hören wir damit auf und ich bedanke mich an Monika Queiser, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik bei der OECD.
Hörtipp.
Die Rente ist sicher.
Ich glaube, dass wir ein bisschen vergessen haben, was für eine soziale Errungenschaft das eigentlich ist mit den Sozialversicherungen.
Durch die Rentenreform verschaffen wir den Alten und Hilfsbedürftigen einen materiell gesicherten Lebensabend.
Heute wird wieder gefragt, ist das Rentensystem zu teuer? Heute lehnen sich Junge gegen die Rentenpläne der Älteren auf.
Jetzt funktioniert es unten immer weniger bis gar nicht.
Die Rente ist sicher.
Dieses Sicherheitsversprechen, kann man darauf vertrauen?
Alles Krise oder wie ich lernte, die Rente zu lieben. Crashkurs in Wirtschaft und Gesellschaft.
Und den Crashkurs zum Thema Rente können Sie morgen Abend an dieser Stelle hören. Wer ist eigentlich die Wirtschaft? Auf jeden Fall nicht nur Unternehmen und Verbände, sondern auch Verbraucherinnen und Verbraucher und wie deren Konsumlaune ist. Davon hängt auch ganz stark ab, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Das GfK-Institut hat neue Daten vorgelegt. Danach hat sich die Konsumlaune etwas verbessert. Etwas. Mischa Erhardt.
Immerhin ein wenig steigt das Konsumklima zum Jahresende. Das haben die Konsumforscher des Instituts für Marktentscheidungen berechnet, die die Stimmung von Verbrauchern jeden Monat gemeinsam mit der GfK in Nürnberg veröffentlichen. Volkswirt Andreas Scheuerle von der DK Bank gießt allerdings ein wenig Wasser in den Wein.
Eigentlich ist es natürlich eine gute Nachricht, wenn das Konsumklima steigt. Aber erstens, das Niveau, auf dem sich das Konsumklima befindet, das entspricht dem des Corona-Lockdowns. Und das ist nun wirklich nicht gut. Und zum Zweiten, während das Klima sich verbessert hat, sind die Einkommenserwartungen und auch die Konjunkturerwartungen der Konsumenten gesunken.
Sprich, Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande schauen besorgt nach vorne. Entsprechend halten sie sich bei Einkäufen und Anschaffungen eher zurück, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Die sinkenden Einkommenserwartungen dürften auch Ängste um den eigenen Arbeitsplatz widerspiegeln. Vor allem in der Industrie sind Unternehmen dabei, Stellen abzubauen. Klaus Wohlrabe, Wirtschaftswissenschaftler am IFO-Institut.
Die aktuelle Wirtschaftskrise und auch die gestiegene Arbeitslosigkeit, wir sind ja an der 3-Millionen-Grenze, und auch die Sorgen, dass man den Arbeitsplatz verlieren könnte, selbst wenn man noch einen Job hat, das führt immer dazu, dass Menschen sozusagen ihr Geld zusammenhalten oder nicht so freudig einkaufen, wie das zum Beispiel die Amerikaner gerne tun. Also das ist durchaus ein Thema, das bei manchen Familien gespart wird, in der Sorge, dass man das Geld in Zukunft wieder braucht.
Das IFO-Institut hat heute die Ergebnisse einer Umfrage unter Einzelhändlern veröffentlicht. Demnach rechnet nur eine Minderheit von 10% mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Ein Viertel erwartet schlechte Umsätze, knapp die Hälfte rechnet mit durchschnittlichen Verkäufen. Die Zurückhaltung seitens der Verbraucher dürfte auch damit zusammenhängen, dass in jüngster Vergangenheit die Preise in einigen Bereichen vergleichsweise deutlich angezogen haben, obwohl die offizielle Inflation in Deutschland mit 2,3% im Oktober nur leicht über dem Notenbankziel von 2% liegt.
Die amtliche Inflationsrate, die ist absolut in Ordnung, die liegt dort, wo sie hin soll. Aber die Menschen nehmen das anders wahr, die spüren das anders. Nämlich überall dort bei den Gütern des täglichen Bedarfs steigen die Preise oft stärker. Beispielsweise aktuell Schokolade. Und diese gefühlte, diese wahrgenommene Inflation, die ist höher als die amtliche.
Sagt Volkswirt Andreas Scheuerle von der DK Bank. Der Konsum macht rund die Hälfte der Wirtschaftsleistung hierzulande aus. Eine spürbare Verbesserung der Verbraucher- und Konsumentenstimmung erwarten die meisten Ökonomen erst für das kommende Jahr. So auch Rolf Birkel, Chef der Konsumklimaforschung beim Nürnberger Institut für Marktentscheidungen.
Also es ist davon auszugehen, dass wir im nächsten Jahr doch eine leichte auch Belebung haben werden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen grundlegenden Trend oder einen starken Anstieg auch des Konsumklimas sehen, aber es wird sich verbessern, sicherlich auch induziert durch die Maßnahmen politischerseits, was die Infrastrukturausgaben betrifft. Das ist auch ein kleines Konjunkturprogramm. Und dann wird auch der Konsum davon profitieren.
Mischa Erhardt berichtet, die BayWa AG ist an der Börse notiert und BayWa ist Deutschlands größter Agrarkonzern. Allerdings hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren entschieden, sich auf ganz vielen anderen Feldern zu tummeln. Immer mehr Firmen wurden erworben, der Schuldenberg wurde immer größer und dann kam es fast zur Pleite. Einer der größten Sanierungsfälle in Deutschland. Wie soll das Unternehmen wieder auf die Beine kommen? Dazu Michael Watzke.
Schicksalstag für die BayWa. Die Nervosität in der Konzernzentrale am Arabella-Park in München ist spürbar, auch wenn Konzernchef Frank Hiller heute die Journalisten, vor allem aber die Aktionäre der BayWa beschwört.
Wir sind gut unterwegs, wir sind besser unterwegs als vorher. Wir sind besser als das Sanierungsgutachten.
Das Sanierungsgutachten IDW S6 ist zentral für die BayWa. An dessen Annahmen hängt ein fragiles Konstrukt aus Brückenfinanzierungen, Fristverlängerungen und Stillhalteabkommen der 300 Finanzgläubiger. Schafft es die BayWa, ihre Schulden von einst 7,6 Milliarden Euro auf unter 1,5 Milliarden Euro zu drücken? BayWa-Chef Hiller malt ein rosiges Zukunftsbild.
Die zukünftige BayWa 2028 wird mit einer Umsatzrendite von rund 4% EBITDA-Marge wird dort in dem Feld der genossenschaftlichen Unternehmen wird dort Klassenbester sein.
Dort ist die BayWa aber noch lange nicht. 4% Umsatzrendite erreicht sie nur in einzelnen guten Monaten, etwa wenn die Maisernte im Spätsommer gut ausfällt, wie in diesem Jahr. Aber auch bei der heutigen Quartalspressekonferenz konnte das Münchner Unternehmen nicht alle Geschäftszahlen präsentieren, weshalb Unternehmenssprecher Hakenhoff gleich zu Beginn um Entschuldigung bat. BayWa-Sanierungsmanager Michael Bauer erklärte den geplatzten Verkauf der Getreidehändler-Tochtergesellschaft Cefetra an ein niederländisches Konsortium, das die Finanzierung nicht stemmen konnte.
War für uns ein großer Rückschlag, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Umso glücklicher, dass wir eine neue Investorengruppe haben, die hohes Interesse hat, wo man fortgeschritten in Gesprächen sind. Wir streben eine Unterzeichnung des Kaufvertrages jetzt bis Jahresende an.
Das sollte besser klappen. Noch einen Rückschlag kann sich die BayWa kaum leisten. Schließlich wird das Geld aus den Tochterverkäufen dringend bei der Restrukturierung gebraucht. Schwierige Veräußerungsverhandlungen sind nicht die einzigen Probleme, mit denen die BayWa aktuell kämpft. Auch das USA-Geschäft mit erneuerbaren Energien stottert, seit Donald Trump seine Big Beautiful Bill durch den US-Kongress gepeitscht hat und damit stärker auf Öl und Gas statt auf Solar- und Windenergie setzt. Und dann sind da auch noch die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft gegen das frühere BayWa-Management. Diese Ermittlungen unterstützt der aktuelle Vorstand vollumfänglich, so Frank Hiller. Nicht jedoch die Ermittlungen der BaFin. Gegen die Bundeskontrollbehörde werde man Rechtsmittel einlegen.
Da gibt es einfach ein paar Themenstellungen, die wir nochmal anders einordnen wollen. Deswegen werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach den Weg gehen.
Hilft das, um das Vertrauen der Aktionäre und Geldgeber wiederherzustellen? Der Aktienkurs, der BayWa, ist heute leicht gestiegen, seit letztem Monat allerdings abgestürzt.
Wir haben in der tiefen Krise, haben wir zusätzlich frisches Kapital von 1,2 Milliarden Euro bekommen. Und wir haben eine sehr erfolgreiche Kapitalerhöhung umgesetzt mit rund 98% Zeichnungsquote.
Klingt nicht schlecht. Man kann es aber auch so sagen. Die BayWa ist nicht alle ihrer neuen Aktien losgeworden.
Michael Watzke über einen Konzern, der noch einen langen Sanierungsweg vor sich hat. Und damit kommen wir zur Börse, gehen zumindest akustisch in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, heute fällt was auf, beziehungsweise heute fehlt was, nämlich Impulse von der Wall Street.
Und das hängt damit zusammen, dass in den USA Thanksgiving gefeiert wird, Erntedankfest, ein wichtiger Feiertag in den USA. In den Börsen dort wird nicht gehandelt. Morgen gibt es verkürzte Handelszeiten. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass sehr viele in den USA das für ein verlängertes Wochenende nutzen, um mit der Familie zu feiern. Und deswegen fehlen einfach wichtige Impulse. Alles in allem, man hört es vielleicht im Hintergrund, ein sehr, sehr ruhiges Geschäft heute an der Frankfurter Börse. Der DAX ist leicht im Plus. Der steht jetzt bei 23.772 Punkten.
Worauf man aber auch schauen konnte und geschaut hat, das ist die Konjunkturprognose der US-Notenbank, das sogenannte Beige Book. Das wurde gestern veröffentlicht. Was kann man denn darin lesen? Wie sind die Aussichten?
Nach einer Umfrage hat sich die US-Wirtschaft in den vergangenen Wochen kaum verändert. Allerdings, Verbraucher konsumieren weniger, die Zahl der Beschäftigten ist rückläufig. Jetzt werden Mitarbeiter nicht unbedingt entlassen. Unternehmen setzen eher auf Einstellungsstopps oder auf natürliche Fluktuationen. Das heißt, frei werdende Stellen werden nicht mehr besetzt. Das alles deutet darauf hin, dass in den USA im Dezember doch noch eine Zinssenkung kommen könnte. Niedrigere Zinsen machen das Investieren leichter. Es wird günstiger, neue Kredite aufzunehmen. Mehr Investitionen, so die Überlegungen, kommen einfach dann der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes zugute.
Und wahrscheinlich auch den Börsen. Auch hier wurden Konjunkturdaten veröffentlicht zum Konsumklima. Nämlich dazu haben wir gerade einen Beitrag gehört. Gestern kamen auch Daten dazu aus den USA. Und in der Vergangenheit, da spielte das US-Konsumklima immer eine besonders große Rolle.
Aber das scheint sich jetzt wirklich zu ändern. Denn wir sehen, derzeit ist das, was in der Tech-Industrie passiert, von wahnsinnig großer Bedeutung. Da wird enorm viel Geld in Rechenzentren investiert. Da werden neue Stellen geschaffen. Unternehmen wie Nvidia und Co. gehören zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Und wir haben das ja auch in den vergangenen Wochen gesehen, das Wohl und Wehe dieser Konzerne, die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz, das alles bewegt derzeit Aktienkurse und Indizes deutlich mehr, als wenn es dann um neue Zahlen zum Konsumentenverhalten geht.
Schauen wir auf Aktien. Dem Sportartikelhersteller Puma geht es gerade nicht so gut, aber die Aktien machen heute einen richtig großen Sprung.
Das hängt mit Übernahmespekulationen zusammen. Der chinesische Konzern Anta Sports, dem bereits die Sportartikelmarke Fila und der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin gehören, der sei auch an Puma interessiert, so heißt es. Es gibt noch weitere Interessenten aus Japan und aus China. Puma selbst steckt in tiefgreifenden Umstrukturierungsprozessen, will sich auf Kernsportarten konzentrieren, will mit weniger Produkten auf den Markt kommen. Es muss gespart werden. Der Aktienkurs in diesem Jahr ist um fast 60% gefallen. Und heute sehen wir ein sattes Plus von 17%.
Noch ganz kurz zum Schluss. Der Chemiekonzern Wacker Chemie, da steht ein regelrechter Kahlschlag bevor.
1500 Stellen sollen gestrichen werden, der größte Teil davon in Deutschland. Man muss sparen. Wacker Chemie schreibt tiefrote Zahlen. Und ein Grund sind die hohen Energiekosten hier in Deutschland.
Euro Rente Gold zum Schluss.
Der Euro 1,1596 $, die Umlaufrendite von 2,61 auf 2,62% gestiegen. Die feinen Unze Gold kostet 4.153,80 $.
Danke an Claudia Wehrle und danke auch für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.